Wenn ihr diese Folge bis zu Ende guckt, dann werdet ihr wissen hoffentlich, was eigentlich ein wirklicher Skandalprofi sein soll und wo überhaupt der Skandal ist. Ihr werdet einen Menschen kennengelernt haben, der die Begrifflichkeit Achterbahn des Lebens in mehrfacher Ausführung mitbekommen habt. Und ihr werdet einen Autoren mitbekommen haben, den wir natürlich knallhart journalistisch hinterfragen werden, ob er überhaupt sein Buch selber geschrieben hat. Und ihr werdet wissen, wie sich's anfühlt, wenn man 12 Jahre lang nicht Fußball spielt und dann plötzlich bei einem Hallenturnier im Harz aufkommt. Und als erstes werden wir ihn gleich fragen, bist du jetzt eigentlich Amateur, bist du Ex-Profi oder bist du Profi-Amateur? So, los geht's.
Musste machen.
Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Alles rund um den Amateurfußball. Danny Pili sitzt hier. Mein Name ist Stefan Michmel. Wir grüßen euch und ich kann mir vorstellen, dass ihr gleich platzt. Der Mann, den ich hier versucht habe vorzustellen, geheimnisvoller Dings, heißt Christian Lell, Ex-Profi vom FC Bayern München und von einigen anderen kleineren Stationen. Und er ist uns zugeschaltet. Hallo Christian.
Hi, ich grüße euch zwei. Schön hier zu sein. Freut mich.
Wir wollen das Versprechen einhalten, gleich zu Beginn. Ex-Profi mit Amateurerfahrung, Amateurfußballer, AD, Profi-Alternspieler. Was bist du jetzt eigentlich?
Mensch in erster Linie.
Ja. Alter-Sportler. Ja, fällt dir das wirklich schwer, dass man dann, weil wir sind ja für den Amateurfußball zuständig und wir wollen Amateurfußball, du weißt, wie schön das ist hier und da, im Champions League Style hier besprechen. Deshalb müssen wir natürlich einen Bogen spannen, ja. Und wir haben dich kennengelernt auf dem Budenzauber, auf einem Legendenturnier in Ilsenburg im Harz, da haben wir schon das ein oder andere Mal kurz was drüber erzählt und auch Reels rausgeballert und das war eindeutig Amateurfußball, oder?
Ich sag mal so. Also, die Bremer haben schon ordentlich gezockt, muss ich sagen. Die hatten noch geile Spiele in ihren Reihen. Und dann waren auch vielleicht Mannschaften dabei, die das vielleicht ja als Amateur das Hobby betreiben. Das stimmt, aber es hat, egal, Hobby oder Amateur, oder Senioren, alte Herren, Ü30, Ü40, was auch immer es sein mag. Es hat jedenfalls bei euch da oben mit den Fans und die Stimmung in der Halle, zumindest mir, aber ich weiß es ja von den anderen auch, richtig, richtig viel Spaß gemacht.
Okay, na dann lass mal vielleicht doch nochmal versuchen zu erklären, was unterscheidet denn einen Profi von einem Amateur und umgedreht? Es kann ja nicht nur das Geld sein, oder?
Naja, also das Geld mal, also wenn wir jetzt hier auf jeden Fall sicherlich mal die Gehaltsklasse, ganz klar, war mal unabhängig davon. Sicherlich auch die Qualität des jeweiligen Spielers. Amateur ist halt, bringt der Name schon mit sich, muss ich ja jetzt nicht weiter erklären, eure Community. Aber das Geld allein ist es nicht nur. Ja, also um Profi zu werden, bringst du natürlich einiges an Effort mit, deutlich mehr als ein Amateurspieler. Also Effort hinsichtlich Zeit, Aufwand, Mindset, Disziplin etc. pp. Ja.
Disziplin, da sind wir gleich beim nächsten Thema. Ich habe das Wort Skandalprofi ganz billig benutzt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Es ist mir aber erstaunlich oft in der Recherche zu deiner Person aufgeploppt, obwohl ich während deiner aktiven Zeit das überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte, wie ich finde. Was löst das Wort in dir aus? Und ich bin froh, dass ich dich das jetzt lässig fragen kann, weil ich habe den Eindruck, es gab eine Zeit, da hättest du anders drauf reagiert, aber du bist jetzt mehr oder weniger durchtherapiert, da reden wir bestimmt auch noch drüber. Und du kannst mit bekloppten Fragen, die auch in einer provokanten Ebene unterwegs sind, gut umgehen. Bist du ein Skandalprofi überhaupt gewesen? Warum schreiben die das alle?
Na, ich habe jedenfalls mal gelernt, dass es keine bekloppten oder dummen Fragen gibt. Das vielleicht mal vorneweg. Und Skandalprofi, hast ja du jetzt gesagt, oder ist eine Bewertung von irgendwelchen Menschen, die eine Situation oder einen Umstand bewerten, von dem sie keine Ahnung haben in der Regel, weil sie gar nicht dabei waren. Und dann gibt es vielleicht irgendein Narrativ, das gespinnt wird auf Situationen und Umständen, die gar nicht so stattgefunden haben. Aber so ist es nun mal, das gehört einfach auch ein Stück weit mit dazu, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt. Und und mit Zeitungen und Journalismus zu tun hat. Und ich gebe dir recht, in der Vergangenheit hätte ich wahrscheinlich gar nicht darauf reagiert, dann wäre ich so einer Einladung nämlich gar nicht nachgekommen. Ich habe mich mit der Einladung natürlich befasst und auch geschaut, in welcher Art und Weise, in welchem Handwerk ihr, sage ich mal, diesen Podcast ausführt. Aber ja, mittlerweile ist da ein bisschen was, ich will es jetzt vielleicht nicht durch Therapeut nennen, wie du es gerade sagtest, aber es hat sicherlich einiges stattgefunden in mir in den letzten Jahren besonders, also hier im Herzbereich, der den Umgang mit solchen Fragen oder auch generell gesellschaftlich mit einem Phänomen, was weit verbreitet ist, nämlich der Vorverurteilung, anders umzugehen. Und deshalb freue ich mich jetzt mit euch zwei über gewisse Themen zu sprechen, gerne auch in der Tiefe, was meine persönlichen Lebensweg angeht, aber gerne auch sportlich, wobei da direkt mal vorausgeschickt an euch und eure Community, erwartet da nicht zu viel, jetzt gerade was neue Themen angeht, dann auf der sportlichen Seite. Mein Fokus liegt im Leben gänzlich anders, aber ich kann natürlich, und das mache ich sehr gerne, alle meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auf, neben, über, um, in dem Platz, wie wir es nennen, einzubringen. Sehr gerne.
Danny, was brennen dir für Fragen unter? Du bist Bayern-Fan, tausendmal erwähnt. Christian Lell war der bei dir auf dem Schirm?
Komplett Fußballmanager, mit ihm durchgespielt bis hoch zur 93, also auf einer Wertung von 100.
Wo hast du ihn eingesetzt?
Ja, Rechtsverteidiger. Damals, na, leider nicht überall. Vorne habe ich gespielt.
Rechtsverteidiger mit allen Freiheiten.
Ich habe die Schnittstellenpässe gegeben.
Ja, aber Christian war zur Fußballmanager-Zeit und so gerade auch meine Zeit, als so bei Bayern wirklich das Hochkochen war, wirklich ein Top-Top-Talent, ja. Also nicht nur jetzt im Real Life, sondern auch bei mir auf Fußballmanager. Also ich habe ihn schon komplett so wahrgenommen.
Was hast du gemacht? Ihr mocht?
An ihm eine Gradlinigkeit. Ich finde, er war ein, also ich glaube, im heutigen System wärst du der prädestinierte Schienenspieler gewesen. Weil ich habe mich damals als physisch sehr, sehr stark genommen, sehr, sehr präsent. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Kilometer du laufen müsst, aber ich würde sagen, du hast auf jeden Fall 10 Kilometer, 11 Kilometer abgerissen pro Spiel. Warst sehr intensiv dabei und im heutigen System, so in einem schönen 5-3-2, da würde ich ihn schön auf der rechten Bahn komplett beackern lassen. Das habe ich gemocht. Okay. Und in einer Zeit bei Bayern, du hast ja auch einige Stars mit begleitet, einer der Spieler, der halt sein Zeug gemacht hat, ja. Es war ja so schon noch eine Zeit, die jetzt nicht so die erfolgreichste war bei Bayern München. Also für dich schon, bist deutscher Meister geworden und so weiter. Aber ich glaube, da gab es danach dann halt Epochen, die weitaus ruhiger abliefen als die Zeit, als Christian mit da war. Also die Wahrnehmung von außen hier aus dem schönen kleinen Sachsen-Anhalt.
Ist das die, Christian, ist das die Zeit gewesen, wo so mehrere Trainer hintereinander kamen irgendwie? War das so? Und am Ende war ja dann Louis van Gaal irgendwie da. Der fand dich nicht geil, so wie Danny.
Ja, wir hatten schon. Ich bin zurückgekommen aus Köln, dann hatten wir Felix Magath. Dann kam Ottmar Hitzfeld zurück, richtig. Ja. Klinsmann nicht zu vergessen. Und
warst du in der Zeit dabei?
Ich sag ja, die war ja vogelwild, die Klinsmann-Zeit, das war somit das Wildeste. Also Magath.
Bruder. Ich meine, Jürgen hat das vielleicht eingeleitet, so ganz subtil bei mir im Unterbewusstsein. Zum Buddhismus habe ich dann erst 12 oder 15 Jahre später gefunden. Aber ja, das war eine sehr wilde Zeit irgendwie, viele Trainerwechsel. Du hast es eigentlich richtig gesagt gerade, Thomas. Sehr turbulent irgendwie, aber doch auch erfolgreich. Es war so ein Mix und danach ist ja dann echt eine gute Konstanz reingekommen. Ja, aber es war wild. Es war so ein bisschen wie mein Leben. Die Zeit bei Bayern München, jetzt wo wir so drüber sprechen, das kommt mir jetzt, sage ich, das erste Mal. Das war so ein bisschen wie mein Leben so generell bis dahin. Sehr wild, eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen.
Also wenn ihr euch gegenseitig dann auch quasi inspiriert habt, dann ist das wahrscheinlich wirklich genau, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Du hast dem FC Bayern was gegeben, der FC Bayern dir. Und dazu gehört dann auch der Buddhismus. Ich traue mich jetzt doch. Erzähl doch mal, ist da jetzt auch verjährt? War das wirklich so, dass Jürgen Klinsmann Räucherstäbchen und Figuren aufgestellt hat? Und dann kommt Uli Hoeneß mit einem Hammer und haut drauf und will das nicht haben und sagt, so ein Schmarrn, also ums Überzogen. So einen Eindruck hat man ja damals bekommen.
Ja, das sind wir wieder das, was du eingangs auch sagtest, ne? Das Narrativ über mich im Boulevard. Das ist natürlich ein Schlagzeilen ganz, ganz oder anders dargestellt worden. Ich meine, der Buddha oben auf dem Dach, der war ja sozusagen der Auflöser für alles, aber es gab nirgendwo Räucherstäbchen und Uli Hoeneß habe ich auch zumindest ich nirgends mit dem Hammer rumlaufen sehen. Aber was man halt schon auch sagen muss, was ich persönlich extrem feier, ist, dass wenn jemand so rebellisch und revolutionär irgendwo in was reingeht, wo es normal alte Strukturen gibt, weil wenn man heute ins Leistungszentrum schaut, bei Bayern München, dann sieht man halt schon noch also im Wesentlichen die Dinge, die Jürgen Klinsmann geändert und angeschoben hat damals, die sind noch da. Der Buddha, glaube ich, ist weg, ja. Aber alles, was Infrastruktur angeht und so weiter, innerhalb des Gebäudes, das ist alles ja noch so geblieben. Also es war ein gefundenes Fressen damals und aber im Wesentlichen wurde das heißer gegessen, als es gekocht wird. Sagt man das so? Weiß ich nicht. Ja. Zahle ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein? Ich weiß es nicht.
Ich mache jetzt mal einen Versuch. Was glaubst du, wie viel Prozent, wenn ich jetzt Christian frage, wie viel Prozent von dem ist wirklich wahr, was in den Medien steht? Also der Unterschied zwischen dem, was da intern, was sagst du, was würdest du sagen, so als Bayern-Fan mit Bayern-Bettwäsche und allem?
30%. Ich glaube, also ein Fakt an sich, glaube ich, oder einen Funken Wahrheit ist, glaube ich, immer dran. Aber ich vergleiche das dann immer, wenn Menschen etwas weitertragen wie so eine Fabel. Und jeder will, gerade wenn es um Prominente geht, bei der Stillen Post nochmal einen draufsetzen. Ja. Dann waren es nicht 1.000, sondern 10.000 Euro Strafe für einen Diskothekenbesuch. Oder anstatt 3 Frauen hat er 10 Frauen gehabt. Irgendwie sowas. Also ich denke schon, dass die Medien das versuchen halt extrem aufzubauschen. Das ist ja auch bei einer Fabel im Endeffekt, bei so einer Kunstgeschichte, wo immer mehr dazu gedichtet wird.
Die Märchen der Gebrüder Grimm sind so weit da
jetzt. Ihr seid beide medienpräsenter gewesen als ich in meiner Zeit oder zurzeit. Zurzeit klingt gut, aber ja, 30%.
Christian, frag dich nicht warum, aber wenn ich dich jetzt frage, wie viel Prozent von dem ist denn wahr, von dem, was dann halt auch wirklich passiert? Irgendwie kann man da so einen Prozentsatz festlegen? So? Das ist ja vielleicht auch mal eine Lehre, die man als Amateurfußballerin jetzt mitnehmen kann, wenn man mal halt auch mit so einem Profi wie dir gesprochen hat. Wenn man dann irgendwie was sieht, dass man halt vielleicht was sieht, sich tierisch aufregen will und dann sagt, naja, ziehen wir mal so und so viel ab.
Nein, das Schöne in Deutschland ist, dass alles rechtlich extrem gut geregelt ist. Ich muss es anders sagen. Das Schöne in Deutschland ist, dass vieles rechtlich geregelt ist. Das Gut nehme ich jetzt zurück, aber rechtlich geregelt ist. Also würde ich sagen, das, was medial geschrieben wird, hat in jedem Fall zu großen Teilen seine Berechtigung. Es ist die Wahrheit. Allerdings, und das würde ich vielleicht mit einschmeißen, wird nicht immer vielleicht alles gesagt oder es wird in eine gewisse Richtung gelenkt, sei es das Statement, sei es die Schlagzeile. Und da, glaube ich, ist der Fehler, denn die Leute oder wir Menschen werden dann halt von der Schlagzeile eher geleitet als wirklich der Bericht, der nicht ganzheitlich oder in der vollen Tiefe dann für alle so ausgelegt wird. Also ich glaube schon, man kann jetzt in Deutschland nicht einfach schreiben, was man will, aber die Geschichten werden schon in eine gewisse Richtung gelenkt im Interesse des Verlags oder des Journalisten.
Magst du die Fußballshows hier, so Doppelpass und so weiter, wo man den Eindruck hat, manche Profis oder aber auch Vereine benutzen das dann? Und das ist ja so, um Politik zu machen und die Hunderttausenden oder Millionen, die da zugucken, die merken gar nicht, wie sie eigentlich nur als verstärkendes Element missbraucht werden. Irgendeiner sagt was, der Applaus lässt es dann halt geiler wirken irgendwie. Und manche gehen ja vielleicht da auch hin. Ich erinnere mich an eine Nummer auch. Also ich habe überhaupt nichts gegen Uli Hoeneß. Ich fand ihn immer irgendwie bemerkenswert. Die Leistung für den FC Bayern München ist, glaube ich, absolut außerhalb jeder Diskussion, was er da gemacht hat. Dass man im Leben Fehler macht und für die man einsteht, ist auch völlig okay. Aber ich erinnere mich an die Nummer, wo der mal angerufen hat da, weil er sich so aufgeregt hat. Kannst du dich daran erinnern? Da hat er mal live angerufen und dann eine Woche lang eine Schlagzeile nach der anderen und dann ging es halt auch um das Thema. Das ist ja, benutzt Profis das bewusst als Instrument und reden die dann auch drüber? Also kann ich mir vorstellen, dass du neben Mehmet Scholl gesessen hast und gesagt hast, oder wem auch immer, und mal gesagt hast, ey, die perfekt geleitet, guck mal, wie die jetzt alle nach deiner Pfeife tanzen, weil du da was rausgehauen hast.
Ja, früher noch nicht, aber also als ich mit das mal auch mal so, wenn wir genauer angesehen haben, doch, lass uns doch offen sprechen. Natürlich werden Medien auch genutzt und wächst und andersrum, um Kampagnen zu schalten, um Meinungen zu bilden, um in gewisse Richtungen zu lenken. Das ist einfach part of the game. Und die Menschen, der Konsument, der liest und glaubt in der Regel und hinterfragt weniger. Und so kann man schon an jedem Fall Meinungen und Meinungen lenken, bin ich fest von überzeugt. Ja.
Und wo wir uns jetzt hier so ein bisschen kennengelernt haben, versuche ich gleich eine schwere Frage. Wie hast du es geschafft, in deiner aktiven Zeit dann in der Kabine bei Bayern und überhaupt im Zirkus deine Depression oder depressive Episoden zu verstecken? Wie hat das geklappt?
Na, also meine depressive Phase hatte ich nach der Karriere. Aber es war durchaus so, dass auch während meiner Karriere es schon Momente gab, die anspruchsvoll waren. Also ich bin jetzt nicht unbedingt von der Boulevardpresse, teils auch zu Recht, immer in gutes Licht gerückt worden und habe auch oftmals dann, als ich noch deutlich jünger war und jetzt stark in der Reaktion war im Außen, sicherlich auch dazu beigetragen, dass Schlagzeilen entstanden sind. Aber ich habe das in dem Moment, als ich auf den Platz ging, immer ausblenden können. Also da war die Freude an dem Spiel und die Leidenschaft am Sport und an dem, was ich ja seit Kindheitsbeinen machte, viel zu groß, als dass es mich dann auf dem Platz hat, bewusst irgendwie mitgenommen hat. Aber es gab Phasen in der Kabine, gerade dabei in München, als ich dann auch öffentlich in den Fokus geraten bin und mehr Sichtbarkeit hatte und auch Fehltritte gemacht habe. Also ich will damit eines hier nicht aufkommen lassen, und zwar, dass ich sage, ich hätte immer alles richtig gemacht. Im Gegenteil, ich war jung, habe Fehler gemacht und mache heute auch noch Fehler und werde in der Zukunft auch noch Fehler machen. Aber wenn man jünger ist, in der Regel nimmt einen sowas, besonders wenn man noch nicht so reflektiert ist, halt schon mit. Also es gibt Momente in der Bayern-Kabine, da macht man halt, ihr wisst ja, wie es ist, in so einer Kabine, da wird da mal viel geflaxt und einfach mal zwischen Tür und Angel. Das wird gar nicht so gemeint, ja, aber da kommt halt schon mal ein Spruch rüber, wenn da eine Schlagzeile in der Zeitung steht. Und als junger Bursche, ich war da Anfang 20, hat man da Witze zwar drüber gemacht, aber es hat mich schon tief berührt. Ach doch, auf jeden Fall. Die Phasen gab es schon. Ja, und die waren auch nicht einfach zu durchstehen. Aber auf der anderen Seite bist du halt auch in so einem Hamsterrad drin, gerade bei Bayern München. Du spielst alle drei Tage. Du bist selbst in so einem Pace, in so einer inneren Unruhe, dass du eigentlich einen Schmerz oder auch eine Freude auf der anderen Seite. Es gab ja auch viele tolle Momente mit Spielen, die wir gewonnen haben, Titel gewonnen haben. Aber kommt eigentlich sowohl auf die eine als auch in die andere Richtung, kommt man gar nicht wirklich hin, sich zu reflektieren. Also es ist dann eigentlich ein stetiges Ablenken, wenn man so will. Aber es waren sehr schwere Momente. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Erzähle ich die jetzt? Weil die steht im Buch. Ja, ich erzähle sie jetzt. Okay, dann ist ja früher raus, ist wurscht. Aber da gab es eine Schlagzeile über mich und das hat mich so mitgenommen. Wir sind ein Champions-League-Spiel, war das. Wir sind irgendwo hingeflogen und ich weiß nicht mehr, wo wir hingeflogen sind. Ist auch egal. Und da fliegt die ganze Belegschaft mit dem Flieger. Also Sponsoren, Delegation, Spieler natürlich, logischerweise, und der ganze Staff. Und die Bild-Zeitung wurde ausgeteilt, ne, im Flieger. Und ich habe mir schon gedacht, ach du grüne Neune, und bin immer kleiner geworden in meinem Sitz. Und dann schaute ich natürlich rum, jeder schluckt irgendwann die Bildzeitung auf und ich hatte irgendeinen Skandal in drinnen. Und ich erinnere mich so genau an diesen Moment, weil es mich als Mensch, als Christian, jungen Christian damals so tief getroffen hat, weil ich wusste, so, es lesen so viele Menschen etwas, wo ich mich nicht wirklich wehren konnte dagegen. Also jedenfalls war der Druck so hoch, dass ich am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, als wir zurückgekommen sind, in den nächsten Flieger gestiegen bin, ohne es Uli Hoeneß zu sagen, und nach New York geflogen bin. Weil ich wollte raus. Ich hatte so einen inneren Tension und es war zu viel Druck und es hat mich overwhelmed. Heute lache ich drüber, aber es war natürlich schon ein Zeichen dafür, wie groß der Schmerz in mir war, dass ich einfach weggeflogen bin. Und die Presse fragte natürlich die Mitspieler, die fragte das Präsidium. Keiner wusste, wo ich bin, und Uli Hoeneß hat mich dann erreicht nach ein paar Tagen. Und ich sage ihm, Uli, sage ich, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Der Schmerz war so tief hier drin von der Meinung von anderen, die sich jetzt wohl bilden über mich, und ich fand das so als ungerecht empfunden. Ich musste raus. Und dann hat er gesagt, komm, steig in den Flieger, wir kriegen das irgendwie geregelt. Komm zurück ich stehe hinter dir, so sinngemäß. Ne? Ja, aber das einfach mal kurze Geschichte, um zu zeigen, wie sehr einfach auch die Öffentlichkeit Spuren hinterlassen kann bei Menschen oder generell, ja, Gesellschaft, wenn man ausgegrenzt wird, Beurteilung, Vorverurteilung etc. pp. Sorry, ein bisschen ausgeschwiffen, was war denn die Frage nochmal?
Nee, das war schon eine relativ gute Beantwortung auch dessen, was ich versucht habe herauszufinden, wie du deine Depression oder depressive Episoden da auch versteckt hast. Natürlich brennt es einem unter den Nägeln, dann zu sagen, ob du dich überhaupt erinnern kannst, was für ein Skandal das war, damit man überhaupt die Relationen irgendwie kennt. Ich habe mich gerade dagegen entschieden, das zu fragen. Weil
kannst du ruhig fragen. Schau, ich habe die Depression, die ich vor einigen Jahren durchschritten habe, mit einer Rückzugsphase von fast 4 Jahren, wo ich mich proaktiv entschieden habe, ins Alleinsein, also nicht in die Einsamkeit, sondern ins Alleinesein zu gehen, ein paar wenigen Ausnahmen, mit denen ich natürlich Familie, Freunde, also ganz enger Kreis, aber. Und es war einfach die Zeit, wo ich alle Themen meines Lebens mal durchleuchtet habe und zugelassen habe. Also du kannst nicht per se jetzt für die Folge, du kannst nicht alles fragen. Es gibt auch, also ich gebe für alles eine Antwort, weil ich spüre einfach durch die Transformation und die Veränderung, die stattgefunden hat, bei mir können wir draußen viele Menschen erinnern und inspirieren, vielleicht auch mal bei sich selber nochmal hinzuschauen. Damals war das ein Skandal, der als Skandal so verkauft wurde, aber eigentlich nie so stattgefunden hat, dass ich handgreiflich geworden bin gegenüber meiner Freundin, was totaler Käse war. Aber es wurde halt nun mal so in dieses Licht gerückt. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich alles andere bin, außer handgreiflich, im Gegenteil. Und das war eine große Ohnmacht und eine Ungerechtigkeit, die du als junger Mensch einfach, also ich zumindest, der ich mental nicht gewachsen war. Und das war, sagen wir mal, weil du fragtest ja gerade, ne, was war der Auslöser?
Warum ich wollte die Dimension versuchen, mal hinzubekommen, weil es natürlich schon krass ist, wenn du ein junger Spieler bist, dann in so einer Mannschaft, dann bist du ursprünglich mit Sponsoren und den ganzen Leuten, die irgendwas zu hupen haben beim FC Bayern in einer Maschine, dann gibt's da ein Spiel. Ja. Und dann, was ich halt so bemerkenswert finde, mal davon abgesehen, dass jeder, der im Amateurfußball unterwegs ist, wir normal verdienenden Menschen natürlich niemals die Möglichkeit hätten, zu sagen, okay, ich buche mir jetzt mal einen Flieger nach New York. Das will ich mal ausschalten. Natürlich ist das eine besondere Situation, aber ich möchte an der Stelle auch mal sagen, in dem Bereich, wo du dich da auch befunden hast, ist das ja komplett normal, weil da geht es allen so und da geht es mir eher um den Moment, was einen dazu bringt, dann einen Flieger zu buchen und zu sagen, ich bin nicht beim Training, ich bin bei keiner Besprechung dabei, ich bin einfach komplett weg, ohne Angst, dass der Vertrag gelöst werden könnte.
Aber das spielt auch, glaube ich, in dem Augenblick 0,0 eine Rolle.
Bist du einfach weg, ja? In New York.
Christian wird bestimmt gleich selber antworten, aber ich würde sagen, das spielt auch in dem Augenblick 0,0 Rolle, weil die Belastung ja für den Kopf so groß ist, dass du denn gar nicht reflektierst. Ich weiß nicht, wie alt du da warst, wann das war, aber da bist du ja einfach, ja, glaube ich, nicht mehr du selbst, ja. Also Christian, gerne du dazu.
Ja, ich meine, unser Verstand nutzt unser Gehirn, das dafür funktioniert wurde, entweder anzugreifen, zu flüchten oder einfach zu freezen. Und in dem Fall war es halt so eine große Angst, ein großer Schmerz, dass dir eigentlich alles egal ist. Ne? Du schaust dann nur auf dich und versuchst irgendwie diesen Überlebensmut, der dann da sich einschleicht bei dir, emotional zu überleben und versuchst dich aus der Situation zu entfernen. So war das damals. Und na klar, ich meine, wenn du dann, hätte ich da in irgendeiner Form nachgedacht, hey, fuck, hatte das für Konsequenzen, dass mein Traum, für den ich 15 Jahre lang gearbeitet habe, hierhin, dass der in sich zusammenbrechen könnte und so weiter, gebe ich euch vollkommen recht. Nur, da denkst du halt gar nicht dran rational, weil der Schmerz einfach so überwiegt und du dich in Sicherheit bringen willst, um es jetzt mal so zu sagen. Aber ja, Uli, und das muss man vielleicht auch mal sagen an der Stelle, du hast das ja gerade auch erwähnt, sein Lebenswerk bei Uli Hoeneß, muss man einfach auch schon immer sagen, also meine persönliche Erfahrung, dass er dann die menschliche Seite sieht und da dann hinter den Personen steht und die aufbaut.
Gibt's, glaube ich, extrem viele Beispiele, die das genauso ausdrücken wie du. Fängst du bei Mehmet Scholl an, kann man nachgucken, auch in dem Film ausgespielt, der ist sensationell. So viele Spieler, die das auch sagen. Gerd Müller, Gott hab ihn selig, hätte das genauso gesagt.
Hat sich Nils Petersen selber hier bestätigt?
Nils Petersen hat es hier bestätigt und so. Ich glaube, es gibt einen einzigen Menschen, lass uns mal Leichtigkeit reinbringen, Fluffigkeit. Wer ist, wer würde nichts Gutes über Uli Hoeneß sagen? Ich würde auch einen Lothar Matthäus tippen.
Und Gott hab ihn selig, Christoph Daum wahrscheinlich.
Christoph Daum. Und ich glaube, die haben sich ausgesöhnt.
Wenn ja, gab es da eine Reportage. Lass uns noch mal kurz den Fan.
Warte, ein Boulevardesken Nachschieber für Leichtigkeit und Flapsigkeit muss ich mal hier reinbringen, um auch so Schwere rauszunehmen. Was hast du denn dann gemacht in Dreiteufelsnamen in New York? Weil so wie du klingst, klingt das so, als hättest du einen Flieger nach New York genommen, hättest dir das erstbeste Hotel genommen und dann an die Decke gestarrt in so einer großen, schönen Stadt. Oder hast du es dann auch da krachen lassen?
Nee, ich bin einfach spazieren gegangen in Central Park. Wollte einfach für mich sein.
Das ist ja zum Glück groß.
Also nichts Spektakuläres.
Bevor wir, also wir wollten ja Fokus legen auf die Zeit nach der Karriere.
Ja.
Einmal muss ich noch mal kurz den Fanboy-Moment rausholen, weil ich habe mir jetzt nochmal den Kader angeguckt. Christian, 2-7, 2-8. Also ich habe gerade nochmal so Fußballmanager im Kopf durchgespielt. Oliver Kahn, müssen wir nicht drüber reden. Lucio, Weltmeister. Martin De Michelis, sensationeller Verteidiger. Dazu der junge Mats Hummels, Philipp Lahm, späterer Weltmeister. Willi Sagnol, Weltmeister. Darunter kommt gleich Christian Lell. Ja, im
kurz
Ranking.
Knapp dahinter.
Kurz knapp.
Er ist gerade ein bisschen größer geworden.
Er spürt mich im Nacken.
Mark van Bommel, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, das ewige Talent Julio dos Santos, den wirst du nicht kennen.
Nee.
Der Paraguayer, der, ich weiß gar nicht, wen er beerben sollte im zentraloffensiven Mittelfeld. Dann Frank Ribery, Luca Toni, mein Lieblingsstürmer, Christian. Lukas Podolski, Roque Santa Cruz. Es war
Roque Santa Cruz auch noch.
Auf dem Formular gesehen, glaube ich.
Das spielt heute noch übrigens.
Ne? Ja, habe ich gesehen.
Habe ich auch mit 40, über 40 einen neuen Vertrag unterschrieben. Irgendwie.
Ja, das ist wirklich.
Da sieht man mal, was Longevity und Biohacking alles möglich macht.
Der schöne Rocke. Ja, wirklich. Also, sensationelle Karte. Denn schließen wir mal Bayern, dann bist du noch mal kurz irgendwo anders hin. Glaube ich, Hertha war es. Und dann ging es für dich nach Spanien. Und wie ich verstanden habe, ist Spanien jetzt auch deine zweite Heimat oder richtige Heimat?
Ja, in Spanien verbringe ich schon so viele Monate im Jahr.
Und wo genau in Spanien?
Auf Ibiza.
Ah ja, okay, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich nicht in Levante. Levante ist das ein Vorort von, jetzt muss ich überlegen, von
Levante Barcelona. Ist bei Valencia.
Ach, bei Valencia, davon ein Vorort, genau. Auf Ibiza hast du da dich niedergelassen, jetzt schon nach der aktiven Zeit oder jetzt im Zuge der letzten 12 Jahre?
Ja, genau. Im Zuge der letzten 12 Jahre hat sich das mehr und mehr so ergeben.
Okay, und dann auch wahrscheinlich auf den ruhigen Seiten von Ibiza.
Ja, so. Also das war, also nach meiner Karriere war ich, ja gute Frage.
Na, weil Ibiza Karriere, ist ja sehr heterogen.
Er war's.
Nein, das passt ja auch perfekt, denn Ibiza bietet ja alles. Also jeder, der Ibiza nicht kennt, der würde ja in erster Linie sagen, okay, das ist eine reine Party- und Drogeninsel. Okay. Stimmt auch irgendwo, also ist nicht rein, so kann man dort alles machen und Spaß haben, aber vor allem ist Ibiza auch eine richtig geile Insel, was Natur angeht und Ruhe zumindest die Monate außerhalb, also alle Monate außer Juni, Juli, August, kann man dort auch ein wahnsinnig ruhiges, schönes Leben haben. Und weil du mich gerade fragst, also ich habe so nach meiner Karriere erstmal den Süden Ibizas bespielt. Da sind nämlich alle Clubs und alles das, was man so im ersten Moment mit Ibiza assoziiert. Und dann habe ich dann ja, wie so im Leben halt auch, wird man so ein bisschen ruhiger, habe ich dann nach einigen Jahren meinen Mittelpunkt von Ibiza aus dem Süden in den Mitte der Insel und jetzt geht's Richtung Norden. Also da ist es nämlich super ruhig. Aber ich habe auch alles mitgenommen auf der Insel. Also so ist es nicht. Ich habe da nichts ausgelassen. Wenn du irgendwann mal den Status Dom Perignon Ambassador bekommst, obwohl du keinen Dom Perignon oder Alkohol trinkst, dann kannst du dir in etwa vorstellen, wie disbalanciert ich dort gelebt habe.
Das ist sehr entspannt, sehr entspannt ausgedrückt für ich habe die Sau rausgelassen. Hast du jetzt disbalanciert gelebt oder die Sau rausgelassen? Es ist dasselbe.
Das soll jeder für sich bewerten.
auf jeden Fall. Aber ist das nicht schon die Zeit gewesen, wo du eigentlich so eine Firma hattest, sogar eine richtige Holding, die so Bauunternehmungen hatte irgendwie? Weil bist du dann der Chef gewesen, der immer aus Ibiza angerufen hat? Aus dem Club morgens oder wie oder was?
Nein, ich hatte einen Investor drin, recht groß aus Köln. Der sagte irgendwann so, Weil er es natürlich schon verstanden hat, also immer, wenn wir, als wir telefoniert haben, so 9 von 10 Mal war ich eigentlich nicht in München. Und die Zahlen haben aber richtig gut gepasst, zumindest sehr, sehr lange. Und dann hat er schon irgendwann gefragt, also ein gewisses Talent, von organisatorisches Talent musst du haben, Christian, weil du managst alles fast im Wesentlichen aus Ibiza. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich war eigentlich fast nie in München, aber die Zeit war richtig gut im Immobilienmarkt und ich habe einfach eine gute Welle erwischt, sodass man, ja, es ging sich einfach aus, immer nur punktuell nach München zu kommen. Mein Team hat das richtig gut gewuppt für 8 Jahre lang, bis zu dem Moment, als die Zinswende einschlug hier in Europa im Jahr 2022 und wir eine, ja, historisch gesehen eine noch nie dagewesene Zinswende erlebt haben am Kapitalmarkt. Und darauf war ich ehrlicherweise nicht vorbereitet. Und das war dann, da hat auch kein organisatorisches Talent mehr gereicht. Da haben auch keine absoluten Top-Grundstücke, zu denen ich immer Zugang hatte, weil ich bestens vernetzt bin, in München nicht mehr gereicht. Wenn der Umsatz wegbricht, die Kaufkraft nicht mehr da ist auf der Kundenseite, weil sich die Preise innerhalb von einem Quartal vierfach verhüllt haben, also in dem Fall die Zinsen und somit die monatliche Rate unserer Clients. Da war kein Kraut gegen gewachsen und so musste ich dann meine Holding, die ich über 8 Jahre aufgebaut habe, nach einer Zeit des Versuchen, Lösungen aufzubringen an meinen damaligen Partner, eigentlich völlig unter Preis verkaufen musste. Und somit war dann das Thema Immobilien zumindest mal für diesen Zeitpunkt für mich beendet. Jetzt habe ich ein bisschen viel geredet und habe vergessen, was die Frage war. Ja, doch, das war, ich bin einfach leidenschaftlich gern Unternehmer und habe nach meiner Fußballkarriere dann einfach schnell den Anschluss gefunden im Unternehmertum, weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht. Und das hat 8 Jahre lang sich sehr, sehr gut getragen.
Und hast du da jemals irgendwie Existenzängste haben müssen oder sowas? Oder ist das in dem Bereich von Holding zumachen, Verlust, gut und schön, aber hier geht's weiter und ich muss nicht mich darum sorgen, dass ich das Ticket nach Ibiza nicht mehr bezahlen kann?
Nein, das war schon. Also ich hab eigentlich alles drin gehabt in der Holding. Und es war eine Phase nach dem Verkauf der Holding, die auch einen wesentlichen Anteil daran hatte, warum ich in eine Depression geschlittert bin, weil Existenzängste da waren.
Okay.
Also es war so wirklich so dieses Lebenswerk, fuck Fußball. Meine 20er habe ich ja, oder meine Teenager und 20er im Fußball verbracht und meine 30er dann mit Leidenschaft das Unternehmen aufgebaut. Also war ich Unternehmer und Rockstar gleichzeitig, weil ich habe das Unternehmen aufgebaut, aber eben auch auf Ibiza entsprechend Verkaufs- und Umsatzerlöse gefeiert. Vielleicht auch ein bisschen was nachgeholt, was ich in meinem Teenage-Alter und in den 20ern nicht gemacht habe, weil ich auf dem Platz stand. Und da waren durchaus große Existenzängste da, weil ich war mir nicht klar, wo es hingehen soll dann.
Nein, Kohle weg ist es, Kohle weg. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass er formuliert hat, ist sich ausgegangen? Weißt du, wo das herkommt? Das ist ja österreichisch. Das geht sich gut aus, sagt man so schön.
Das geht sich gut aus,
dann mit dem Danny.
Dem Transfermarkt-Profil von Christian kannst du entnehmen, dass zumindest irgendwie eine zweite Staatsbürgerschaft.
Genau, er ist Österreicher und Deutscher. Und meine Frage zielte darauf ab, du hast ja dann extrem viele Nationalmannschaftsspiele auch gemacht. Hast du jemals bereut, dass du nicht für Österreich vielleicht von Anfang an aufgelaufen bist? Hätte da auch noch eine Nationalmannschaftskarriere eine Größe drin sein können?
Ich bin jetzt mal ein bisschen selbstbewusst. Also du hast vorher den Kader angesprochen und wir hatten links Philipp Lahm, den Michaelis in der Mitte mit Lucio zusammen, der immer auf meiner Seite stand. Das war so geil. Und hinten Olli. Also mir war eigentlich klar, so wenn mal bei mir einer vorbei, also wenn ich anders, wenn ich eins war, dann schnell. Das war so ein Talent, ja. Das hat mir Gott mitgegeben. Ich habe eine super Ausdauer. Ich trainiere auch jetzt eben für einen Ironman gerade und das hilft mir alles extrem. So. Also das waren so Tugenden, wo ich wusste, okay, Ribéry war jetzt vielleicht technisch ein bisschen besser als ich. Ja, so eine Speerspitze kann man
mehr nicht diskutieren. Mehr nicht.
Aber der ist ja auch nur halb so groß. Ja.
Genau, da ist der technisch ein bisschen besser und dafür ist aber nicht so schnell. Ja. Naja, wie auch immer. Ich wusste aber, wenn sich mal einer vorbeiläuft bei mir oder mir im Rücken wegläuft, weil ich geschlafen habe, dann ist Lucio einfach da. Und wir hatten, sein Deutsch war okay und mein Spanisch hat nicht existiert. Und wir haben aber irgendwie, es hat irgendwie gewuppt. So. Wir haben uns immer angeschaut und er hat gelacht, wenn mir einer weggelaufen ist oder wenn er mal einen kleinen Schnitzer weggemacht hat, dann habe ich ausgebügelt. Was ich sagen will damit ist, wir hatten in der Saison einen Rekord von nur 21 Gegentoren und war halt historisch gesehen halt ein Rekord, klar, das heißt Rekord. Aber es gibt eine Situation, da hat mich Uli bei uns hier im Limmerhof, das ist das Hotel im Münchner Süden, in dem wir immer eingecheckt sind vor den Spielen, so ein ganz bayerisches, österreich-bayerisches Familienhotel, ja, so mit Wand, Holzvertäfelung und die Kissen auf den Sofas waren so bestickt, also so stellt euch das mal vor. Und dann holte er mich in seine Suite da oben hoch, irgendwann mal vor einem Bundesligaspiel und sagte, ja, Christian, das ist jetzt wohl soweit. Da sage ich, was ist soweit, Uli? Er sagte, ja, Klinsmann hatte da noch die Nationalmannschaft trainiert, oder? Er sagte, ja, Klinsmann hat mich angerufen, du wirst eingeladen. Und was ich sagen will damit ist, ich war jetzt dann nicht euphorisiert und habe irgendwie 10 Purzelbäume geschlagen, sondern dadurch, dass die Abwehr so gut war, Philipp Lahm war links, ich habe mit Philipp alle Jugendmannschaften durchgespielt, Basti war etabliert, Schweinsteiger in der Mannschaft. Und ich bin in dieser Saison einfach, habe mich durchgesetzt irgendwo auch gegen Willi Sagnol. Und für mich war das dann so, ja, okay, wir haben jetzt die Jugendnationalmannschaft durchgemacht, das ist jetzt so der logische nächste Schritt, der gekommen ist. Deshalb habe ich es eigentlich nie bereut, nicht für mich für Österreich zu bewerben, weil gedanklich war das so, okay, mit Basti alle Jugendmannschaften durchgemacht, alle Nationalmannschaften in der Jugend durchgemacht und Basti ist jetzt schon oben, Philipp ist schon oben, also in der Nationalmannschaft, oder? Philipp ist schon oben und so, ich bringe meine Leistung seit 30 Spielen bei Bayern München, war für mich jetzt eigentlich klar, dort eingeladen zu werden, ohne überheblich klingen zu wollen. Aber ich habe nie den Gedanken gehegt zu sagen, okay, ich komme da vielleicht nicht hin, wäre es vielleicht geiler gewesen.
Okay.
Meld mich beim ÖFB, ja, jedenfalls bei der
ÖFV ja, heißen die, glaube ich.
Ja, genau,
ÖFV. Österreichischer Fußballverband.
Also insofern.
Von mir aus.
Ja.
Genau. Von mir aus.
Was geht's mir die Straße?
Ja. Zweitklassiger Fußball, das ist.
Ja, Quatsch.
Wohl Marco
überhaupt Fußball?
Seitdem.
Uli Polster hat die Gruppe verlassen.
Also, Marco Arnautovic, gefällt das nicht. Ja?
Astronautovic hat den Daumen runter.
Astronautovic gefällt das nicht.
Ja, stimmt, der Astronaut schickt.
David Alaba.
Der schickt, und David Alaba schickt dann nach. Es geht Schäßen, ja.
Ich hab noch was Tolles gefunden. Christian, kannst du dich noch an
den. Den hätten wir gar nicht genommen bei uns.
genau. Wenn es weiter so lang ist. Ich hau das so, wenn du mit dem Gedämmen das 14-Tag-Spiel rein schäst.
Christian, vielleicht letzter Profibereich. Kannst du dich noch erinnern an den, jetzt muss ich nochmal gucken, den 25.11.2012?
Oh, 25.11.2012.
Also sagen wir einfach das Jahr 2012, Ende des Jahres.
Das ist so eine klassische Danny Piele-Frage.
Nein, gar nicht. Also das ist nicht weiß.
Da war ich doch schon in Spanien, oder?
Ja, in Levante. Und ich habe gerade mir mal deine Spiele angeguckt, parallel. Und da ist mir ein Spiel, ich weiß gar nicht, ob du das, konntest du das wahrscheinlich zu 90 Minuten nur genießen. Ich lese mal die Aufstellung vor des Gegners. Im Tor Victor Valdes, von links nach rechts Alba, Puyol, Piqué, Dani Alves, Busquets, Xavi, Fabregas, Iniesta, Messi, Pedro. Das ist quasi Barca Prime. Wie hast du dich eigentlich gefühlt als Verteidiger in diesem Spiel? Das muss doch surreal
schnell
sein, oder?
Ich war unglaublich schnell.
Sag mir erst, wie viele gespielt haben.
Na, es geht, 0-4 nur.
Aber geil ist, wie er sagt, sag mir erst, wie wir gespielt haben, dann sage ich dir, wie ich mich gefühlt habe.
Und Christian, zur Halbzeit stand es noch 0-0, da hast du die...
Warte mal, dieses 0-4 ist mir geil, das ist ja geil, dass du wusstest, ist mir gar nicht so... Du, ich habe so viele Top-Spiele gemacht, keine Ahnung.
Das ist
mein Humor.
Das ist der Ton, der hier im Podcast gesprochen wird.
Also Spaß beiseite, 0-4 kenne ich nicht aus, weil das hat man bei Bayern auch mal zur Halbzeit in einem Champions-League-Spiel, als wir in Camp Nou gespielt haben.
Ja.
Da hatten wir Messi. Geile Geschichte. Kommt, wer war denn der Trainer? Wahrscheinlich Klinsmann. Ich glaube Klinsmann. bin mir jetzt nicht sicher. Wurscht, die Geschichte, um die geht's. Kommt der Co-Trainer, wer auch immer das war, kam zu mir wirklich so 10 Minuten vor oder 5 Minuten vor Aufwärmende. Kommt zu mir, sagt, im Camp Nou, Flutlicht. Ja, alle bis unter die Haarspitzen.
So 90.000 Zuschauer.
Ja. Nee, pass auf, unter Spannung. So, du denkst so, der Wettkampf geht jetzt gleich los. Du stellst dich die ganze Woche drauf ein. Du weißt, gegen wen du spielst. Du kennst deinen Matchplan und alles. Ne? So, dann kommt er jetzt zu mir, sagt Christian. Sag ich, ja, er weiß Bescheid. Sag ich, ja, klar, haben wir alles besprochen und so. Ich bin eingestellt. Nee, Philipp Lahm hat sich gerade verletzt. Ich so, ja, okay, was heißt das? Ja, du darfst von der rechten auf die linke Abwehrseite. warte. Ich so, ja. Ja, geil, spielt Messi dort. Ne? Super. Er so, ja, das schaffst du. So, long story short. 4-0 zur Halbzeit. Ich glaube, also 4-0 zur Halbzeit. Ich glaube, Messi ich habe das nicht so empfunden, ehrlicherweise, aber die Presse, da sind wir wieder bei der Presse und dann einfach auch so, irgendein Buhmann hat es ja gebraucht. Also, was ich sagen will, ich kenne mich aus mit 4-0 gegen Barca. Das ist meine Expertise.
Aber Leo Messi hast du doch wahrscheinlich im Schlaf gemacht, oder verteidigt? Schön die Innenbahn angeboten und nach außen geschickt.
Boah, das ist so, ich denke du, gleich
der,
wieder...
Der hat gehört, ich gehe links rüber, dann ist er auf rechts gegangen. Ja.
Der ist mir zu schnell.
Christian, nee, den will ich heute nicht. Geil.
Aber geil ist.
Das ist mir zu einfach. Ich will schon eine Challenge haben.
Ich denke schon wieder in Comedy und in Filmen, so Kurzfilmen. Also der Co-Trainer kommt zu ihm und sagt, du Lahm hat sich verletzt, du gehst auf die andere Seite, hast du den richtigen Fuß mit? Ja. Und dann, was spielt da der Messi? Ja, musst du nochmal einen Berg? Naja. Machst du schön also, nochmal einen Angstschiss und dann ab dafür, mein Freund. Ach du Scheiße. Ja. Aber geile Geschichte.
Als Philipp dann am nächsten Tag wieder wie ein junges Reh auf dem Trainingsplatz stand, dachte ich mir so, Philipp, das war jetzt aber keine berechnende Aktion, dass du da dich aussetzen hast lassen.
Ach, war das?
Nein, so? War ein Spaß. Nein, war ein Spaß. Der war dann wirklich verletzt. Ne?
Ach so, okay.
Da muss ja dann irgendwie 2,6 gewesen sein, 2,5, 2,6, oder?
Nee, später. Klinsmann kam
zu. Ja, stimmt,
der kam zu 8, ja. Zu 8 kam der. Ja.
So.
Also genug.
Genug Bayern-Geschichte, obwohl ich glaube, damit könnte man auch einen Podcast voll machen, aber das machen wir, wenn Uli Hoeneß dann doch
da
nochmal mit
uns. Da müsst ihr aber auch nochmal mein Buch kaufen, weil da stehen alle Geschichten drin.
Christian, da haben wir gerade geguckt, ich wollte es gerade parallel bei Amazon bestellen, aber es kommt erst am 16. Ja, genau, muss neu gedruckt werden. Ich bin nachher Bäume absägen. Nein, Spaß.
16.09. Unter Autoren. Christian, wenn das nächste Mal jemand dich nach deinem Buch fragt, sagst du, das ist komplett ausverkauft. Das gibt es nur noch an einem Ort. Weißt du wo? Auf der Spiegel Nummer 1, bester der Liste. Yeah.
Aber
so musst du da sprechen.
Am liebsten haben wir unter Autoren gefallen.
aber wir müssen ja darüber reden, wie es überhaupt zu dem Buch gekommen ist, etc. Ich hoffe, dass du es nicht schlimm findest, wenn ich die Anekdote zwischen uns beiden so teile. So viel haben wir ja gar nicht zusammen, Christian. Also wir waren bei diesem Turnier, Danny und ich haben unseren Job gemacht, alle hatten eigentlich gute Laune und es war genau nach einem Spiel oder nach 2, 3 Spielen von euch, wo Danny und ich auch gesagt haben, Alter, der Lel ist ja noch richtig... Der ist ja noch richtig aggro, weil du halt auf dem Platz warst du halt wirklich noch richtig da in Gange. Und dann nach dem Spiel kommst du runter, klatschst mir auf den Rücken und sagst, danke für das, was ihr gemacht habt. Ich komme aus einer Depression und das lässt mich hier wohlfühlen. Und da mich, ist ja jeder hat ja seine eigenen Geschichten oder sowas, aber da eint uns ein bisschen was, zumindest in der Biografie. Und da habe ich gedacht, krass, komplett anderer Mensch. Ab dem Moment habe ich dich auch komplett anders gesehen. Also, Um die Frage so zu stellen, wann hast du entschieden, dass du das auch so öffentlich machen möchtest, dass es ein Buch sein muss und so, weil eigentlich, wenn man in Therapie ist und wenn es einen wirklich auch bis dahin getrieben hat, wie man lesen kann, was du auch selber ja in Interviews sagst, dass es da auch schon im Bereich Suizidalität irgendwie unterwegs ist, da lernt man ja erstmal, dass man sich aus dem Außen zurückzieht und ins Innere geht und so weiter. Und jetzt machst du aber ja genau nochmal den umgekehrten Move. Warum?
Ja, voll gute Frage. Ich habe in der Phase, als ich mich zurückgezogen habe, also das waren fast 4 Jahre, unheimlich viel. Also ich habe Buddhismus studiert, Hinduismus, griechische Philosophie und hinten raus ein bisschen die Quantenphysik flankiert. Und ich habe irgendwann festgestellt, als ich dann in meinen Freundeskreis wieder zurückgekommen bin und einfach auch neue Leute kennengelernt habe mit einem neuen Mindset, mit dem neuen Wertesystem, das sich bei mir zurückentwickelt hat, darf ich sagen, habe ich festgestellt, dass ich Menschen in einem Gespräch was mitgeben kann. Also die sind aus dem Gespräch rausgegangen und hatten erstmal oftmals auch eine Vorverurteilung noch von dem Narrativ, das sie von mir kannten aus dem Boulevard. Und sind dann oftmals, so wie du es gerade beschrieben hast, haben wir nicht lang gesprochen im Erstkontakt, aber so einen kleinen energetischen Eindruck hast du ja vielleicht gekriegt, einfach so. Und sind viele Menschen aus dem Dialog mit mir gegangen und haben im Nachgang geschrieben und haben gesagt, Chris, krass, irgendwas, du hast mir irgendwas mitgegeben. So das ein oder andere habe ich aus unserem Gespräch mitgenommen, im positiven Sinne, für ihr eigenes Leben. Und dann wurde mir über einen Zeitraum erstmal wirklich bewusst, was ich mir über diese 4 Jahre angeeignet habe und was sich bei mir neu entwickelt hat. Und das wurde immer mehr, dass ich mir dann irgendwann sagte, okay, ich kann Menschen da draußen mit meiner Geschichte, die ich durchlebt habe, wirklich weiterhelfen. Und dann ist die Biografie, hatte ich 2019 schon fertig geschrieben. Also die lag schon einige Jahre jedenfalls in der Schublade. Ich habe die dann für mich nochmal, und die habe ich auch nie mit der Intention geschrieben, sie zu veröffentlichen, sondern die habe ich für mich geschrieben, um mich einfach zu sortieren. Und als ich feststellte, hier ist etwas Tolles entstanden, einfach erstmal für mein Leben selbst, ich war wieder im Frieden, das erste Mal vielleicht sogar in meinem ganzen Leben, habe ich das Exposé an 2, 3 Verlage geschickt, einfach mal, weil ich wissen wollte, ob es überhaupt Interesse gab. Long story short, das Interesse war riesig groß, die Geschichte wollte sich manifestieren und ich stand dahinter, weil du eingangs sagtest, können wir über alles sprechen, ich stand dann irgendwann dahinter, ja können wir, ich stand hinter meiner Geschichte, ich habe das verarbeitet, ich habe all die Ängste, die sich bei mir aufgebaut haben durch diese Vorverurteilung und diese Negativpresse und Skandals, Mensch und so weiter, aufgearbeitet in mir. Und darf einfach jetzt seit einiger Zeit mit Menschen zusammenarbeiten und die einfach auch daran zu erinnern, wer sie wirklich sind, so wie ich mich selbst daran erinnert habe, um einfach ein friedliches, glückliches und dann eben auch gesundes und vor allem auch erfolgreiches Leben, weil das ist die Basis für Erfolg, den wir vielleicht auch mal definieren müssten, aber für mich ist Erfolg eben aus dem Frieden herauszuleben. Und diese Erfahrungen habe ich eben mit all meinen Achterbahnen im Leben gemacht, wo ich falschen Werten hinterherlief, von denen ich es gar nicht besser wusste, was eigentlich das wirkliche Leben ist. Ich ging von aus, Meisterschaften, Millionen auf dem Konto, der Urlaub, die nächste Frau, das nächste Auto, die nächste Uhr, Statussymbol im Außen, wäre dieses Glücksgefühl, wäre das Leben. Und konzeptionell war das einfach der komplette Holzweg über 20, fast 30 Jahre hinweg. Und als es dann bei mir implodierte das Ganze und alle meine Werte und die Wertesysteme, die ich mir aufbaute, zusammenbrachen. Stichpunkt Holdingverkauf, Stichpunkt Zurückweisung von Menschen, die dann plötzlich nicht mehr da sind, wenn man nicht mehr in der Öffentlichkeit steht, wenn man nicht mehr die Yacht hat, die man noch hatte den Sommer davor. Und gleichzeitig hat sich aber ein riesengroßer Frieden oder ein Gefühl in mir breit gemacht, dass ich vorher noch nie kannte. Also ich kannte Glücksgefühle, ich kannte Kicks, ich kannte Dopamin, Endorphin, Oxytocin, Serotonin, all das war mir bekannt, ja, weil das kann man sich kaufen. Aber dieser tiefe Frieden, den ich dann erfahren habe in der Phase, den kannte ich nicht, der war neu. Und das war einfach ein Gamechanger in meinem Leben und ich habe mich so tief reingebissen in das Ganze. Ich wollte es verstehen, ich wollte dem Ganzen auf den Grund gehen. Und das habe ich gemacht über fast 4 Jahre hinweg und da ist dieses Buch entstanden. Das Buch ist keine Biografie in dem Sinne. Das Buch ist eine Story von meinem Leben, wo ich all das, was ich jetzt versucht habe, in 2 Minuten kurz zu erläutern, an meine Biografie koppel und die Menschen einfach inspirieren möchte. Mal, wie du es gerade in einem Satz gesagt hast, das unterschreiben dir auch 10 von 10, ja. Nach innen kehren. Aber was heißt denn das eigentlich? Was ist das Ego? Viele reden vom Ego. Wie setzt sich das Ego wirklich zusammen? Wie spielen unsere Sinneswahrnehmungen mit unserem Bewusstsein zusammen? Was sind Körperempfindungen? Was ist der Geist? Wo kommen Gedanken her? Wie viele Gedanken haben wir? Warum kommt der nächste Gedanke, wie er kommt? Und wie können wir vor allem unsere Lebensqualität ändern in dem Sinne, dass wir erstmal die Werte richtig aufsortieren und strukturieren und dann einfach ein glückliches, zufriedenes, friedliches Leben führen. Und da, ja, also das in aller Kürze mal. Also das Buch ist keine Biografie im klassischen Sinne, sondern gibt viele Sachen aus meinem Leben, die ich da erzähle, weil sie einfach spannend sind für die Menschen, weil unsere Gesellschaft, da kommen wir wieder zur Presse, natürlich so aktuell noch, das wird sich jetzt auch rasant ändern mit der KI, aber und mit dem Zugang von Informationen, was rund ums Thema Bewusstsein, aber viele Menschen sind halt einfach noch in dem Hamsterrad gefangen und schlafen eigentlich mit offenen Augen. Und dieses Bewusstsein, sich herzustellen, das, dazu soll dieses Buch eigentlich dienen. So,
sorry. Oh, so viele verschiedene Sachen, weil ich werde dir gleich, ich werde gleich auch mal helfen für Menschen, die jetzt sagen, worum geht's denn nun im Buch? Was ist das was für mich? Und so, da werde ich gleich mit dir einen Part machen, der den Leuten helfen kann, sich zu orientieren. Ich wollte nur noch einen Gedanken, weil du gerade am Schluss gesagt hast, davor habe ich richtig Angst, Christian, dass KI ein Stieg findet und die Möglichkeit kriegt, unsere Bewusstsein dahingehend zu verändern, dass die Leute halt KI nach psychologischen Themen, nach psychologischer Gesundheit und so weiter anfangen zu befragen, dass KI plötzlich Therapie übernimmt und so weiter. Weil wenn das passiert, da habe ich richtig Angst vor, weil da kann es unter Umständen richtig schönes Feedback im Kopf geben, das einfach nur laut fiept und wir uns alle in komische Zombies von KI quasi gesteuert verwandeln. Da habe ich ein bisschen Angst vor, aber man soll ja immer an das Gute glauben und optimistisch sein und ich hoffe, dass viele Menschen, die an den richtigen Stellen sind, sich auch dem Buddhismus zuwenden und vielleicht von den falschen Werten irgendwie wegkommen. So, ich versuche Fragen zu stellen, du antwortest nur mit Ja oder Nein oder kurz, ja. Also, Titel, Buch, sag mal Titel.
From Ego to the Heart.
Kommt wann, Danny?
Ab 13.09. verfügbar.
13.09.
Ja.
13.09. Irgendwie. Also es dauert noch ein bisschen.
Vorbestellen kann man es aber jetzt schon.
Ja, vorbestellen jetzt schon. Ist es ein Buch für junge Leute?
Es ist ein Buch für alle Altersklassen.
Versteht man auch alles, was da drin steht, wenn man kein Millionär ist? Kann man das anwenden aufs eigene Leben?
Absolut. Ich habe es nämlich aus der Sicht geschrieben, wie ich auf die Welt gekommen bin und meine Jugend, nämlich ganz einfach zentriert und bodenständig.
Okay. Und ist es eine Biografie, ein Sachbuch? Ist es Unterhaltung?
Es ist ein Sachbuch mit biografischen Anteilen.
Und was ist mit dem ganzen Boulevard-Scheiß, nachdem dich die Leute wahrscheinlich immer noch fragen, was war mit der Frau und was ist dort mit dem Schiri gewesen und welche Millionen hast du da verspielt? Kommt das da drin vor? Ist das so ein Buch für so komische, voyeurhafte Menschen?
Das ist ein Buch, das ist ein Buch, ja, ist es. Das ist ein Buch, wo
geile Antwort.
In die Ecke geschaut wird und nichts vergessen wird, um irgendwie, schau, da muss ich ganz kurz, auch nicht lange. Ich habe für mich entdeckt auf dieser Reise zu mir selbst, wenn man das so sagen will, dass der wirkliche Frieden in der Authentizität liegt. Und deshalb, das Buch ist offen, ehrlich, da wird auf alles eingegangen. Es wird nicht erklärt und es wird auch sich nicht erklärt, sondern es wird einfach so gesagt, wie es war und die Lehren daraus, nicht mehr und nicht weniger.
Wirst du Klagen kriegen von irgendwelchen Mitspielern, ehemaligen oder sowas? Oder hast du die alle rausgelassen?
Nein, ich habe einen guten Verlag, der das Rechtliche alles klärt. Und das ist kein Buch. Nein, das ist kein Buch, wo man mit dem Finger auf den anderen zeigt. Das ist eher vielmehr ein Buch an den Stellen, wo es nötig war. Schau, weil die Fehler, die ich machte, die habe ich gemacht und die Verantwortung übernehme ich dafür. Und da gibt es nichts. Achso, aber du meinst eher vielleicht, ja, ich weiß es, indirekt. Also ich sag mal so, ich bin keiner, der, ich habe auf mich reflektiert und meine Sachen aufgeräumt und Leute, die mich vielleicht in der Vergangenheit angegriffen haben durch ihr Verhalten, die stelle ich jetzt da nicht zur Rechenschaft.
Gut. Ich finde uns beide voll Geschmack. Ich finde uns geschmackvoll.
Kurz mal Eigenlob eingestreut.
Kurz mal so ein Eigenlob. Weil du weißt natürlich, man könnte nach jedem Skandal raussuchen und mit Namen und so weiter um die Ecke hauen und ich freue mich, dass wir das nicht machen.
Ist mir auch völlig egal. Also für mich
macht es so, wie es sich für euch gut anfühlt. Wie gesagt, ich bin mit allem okay und ich weiß nicht, was euer Format und Community, aber ich finde, man muss gewisse Dinge auch mal Ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt, fragt, also nee. Ich bin okay.
Das mache ich erst recht nicht. Jetzt mache ich es erst recht nicht.
Also ich werde mir dein Buch auf jeden Fall kaufen. Ist doch schon vorbestellt bei Amazon.
Hast du gerade gemacht?
Ja.
Während der Arbeitszeit oder was?
Ja, ist ja Arbeit. Ja.
Die Klage übernimmt Christian,
ja, perfekt.
Die du jetzt kriegst.
Ich freue mich auf das Buch und für mich bleibt einfach der Mensch, den ich kennengelernt habe.
Ja.
Beim Fußballturnier. Zwei Facetten davon, immer noch den ehrgeizigen.
Ey, aber können wir das mal sagen, um mal richtig jetzt einen dicken Otto rauszuhauen?
Ja, Horror. Weil, schön, dass du mich unterbrichst, aber.
Warte, Therapie-Buddhismus. Du hast mir gerade eine Vorlage gemacht.
Ja,
von Stürmer muss den reinmachen, entschuldige.
Du bist kein Stürmer.
Kennt ihr beide nicht.
Ja.
Ailton, der Kugelblitz. Die Abstauber hat er gemacht, herrlich.
Ehnchen hat er gemacht. Und egal, was ich sagen wollte. Therapie, Buddhismus, alles, was du gemacht hast. Also auf dem Platz bist du immer noch ein richtiger Sack. Eine richtige Ratte.
Ja, ich will ja gewinnen, ne? Ich will gewinnen, aber ich meine, frag mal Hermann Gerland, der hat es geliebt, auch Felix Magath mit mir. Ich sage so, man will ja gewinnen, der Wettkampf, ja, wer da auf den Platz geht, ist mir wurscht, ob ich jetzt für die alte Herren spiele oder für die U12, ich will gewinnen und dann immer mit fairen Mitteln und respektvoll, aber mit Härte, dazu gehört der Zweikampf hier auf dem Platz, das werde ich immer in mir haben. Das werde ich auch nicht ablegen, egal ob wir jetzt um die goldene Ananas spielen, wie bei euch oben, oder um die Meisterschaft.
Ich glaube, das war immerhin in Ilsenburg, ja. Was ist mit dir?
Das ist
ich darin nur 0-4 gegen Barca, Freundchen.
Das ist der Punkt, den irgendwann die Spreu vom Weizen trennt. Wie viel bist du bereit, im Spiel dafür zu geben, den maximalen Erfolg zu haben? Egal, ob es ein Freizeitturnier der Ü40-Mannschaft in Ilsenburg ist, ja. Oder ob es halt das Champions League-Halbfinale ist, keine Ahnung, oder Levante gegen Barcelona. Du willst jedes scheiß Spiel bestmöglich bestreiten mit allen deinen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und das, ja, ich weiß, das war gerade sehr gut. Ich weiß, ich hätte auch Profi werden können, aber ich hatte halt noch mehr unten Probleme als Christian.
Kreuzband.
Kreuzband.
Ja. Nein, bei Danny war es einfach nur Nutella.
Nein, aber egal. Egal welchen Ex-Profi oder Profi du siehst bei Freizeitturnieren, die haben ein anderes Mindset und das wirkt dann immer anders, komisch, aber das ist das, was die nicht für dieses Turnier machen, sondern die spielen halt immer so.
Ich möchte an der Stelle aber nochmal betonen, Christian hat wirklich einen Körper und eine wahnsinnige Erfahrung. Und dann haben wir ja auf der anderen Seite noch andere. Und dann gab es ja noch die anderen Profis, die sich nicht zu schade waren, eine 22-jährige Schiedsrichterin aufs Übelste anzugehen. Hast du das überhaupt mitgekriegt? Nee, oder?
Ja, also ich hab's gehört.
Und da habe ich nämlich auch gedacht, ach komm, ey, 300 Bundesligaspiele, Nationalmannschaft, alles Mögliche und dann so eine Scheiße.
Aber das meine ich ja gerade, weißt du, ich meine, das meinte ich gerade mit im Zweikampf eine Härte an den Tag legen, aber du musst ja jetzt nicht dann den Schiedsrichter angehen beim Turnier. Diese Verhältnismäßigkeit sollte schon gegeben sein. Aber heißt ja nicht, dass du dann trotzdem im Zweikampf auch mal dazwischen funken darfst.
Ja, das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn du dafür die Strafe akzeptierst. Wenn es mal drüber ist, ist ja vollkommen okay.
Also man kann nur alle Leute warnen. Ich weiß nicht, ob du demnächst nochmal irgendwo dann wieder auf dem Platz stehst. Bist du jetzt wieder safe bei den älteren Herren da beim FC Bayern dabei oder war das so eine einmalige Kiste?
Ich habe einen Vertrag hingelegt bekommen.
Quatsch.
Haben wir dich quasi groß gemacht in Ilsenburg? Das ist richtig, Christian.
Eure Plattform war dadurch.
Wenn aus dir was wird, Christian, denk dran, wer dich groß gemacht hat. Ja, das war der Dicke und
vielleicht
der Kleine.
Ich steige nochmal ein, so wie Rocky Santa Cruz nochmal irgendwo.
Ich kenne hier in Sachsen-Anhalt relativ viele Vereine. Ich könnte dir da vielleicht einen oder anderen besuchen.
Das stimmt. Also erst der Pate im Amateur, also so bis Oberliga, Verbandsliga. Also auf jeden Fall wird euch schon was drin, Christian. Der Pate von Sachsen-Anhalt.
Aber es läuft tatsächlich auch bei den Traditionsmannschaften mit richtigen Verträgen, ja.
Nein, das war ein Späßchen. Aber so. Man hat sich gefreut, dass ich wieder da bin.
Ja, also das muss man auch noch sagen, das haben wir eingangs auch gesagt, 12 Jahre, 4 Spiele ungefähr, hast du vorhin kurz ausgerechnet im Vorgespräch. Dann das Turnier in Ilsenburg mit Finalteilnahme abgeschlossen. Gegen Werder Bremen hat es dann halt nicht erreicht, weil die dann halt wirklich dann doch ein paar mehr Profis noch mit hatten. Ja, das war also abzüglich Ailton waren alle topfit, die da mitgespielt haben.
Wieso, der sah doch vor 20 Jahren genauso aus.
Ja, ich fand erst noch ein bisschen mehr Hals als früher.
Vorher also
noch
ein bisschen mehr.
Weniger
bisschen,
meinst du?
Also, ja, es stimmt auch da so rum. Es kommt immer drauf an, von wo man schaut, weißt du? Nee, also wenn ihr das Buch lest und denkt, hier ist jetzt der der bei sich seiende, komplett geerdete Christian Lell, dann stimmt das. Bis auf die Momente auf dem Fußballplatz, da braucht ihr euch keine Hoffnung machen. Da verwechselt ihr euch unter Umständen auch nochmal mit Messi und langt richtig hin, damit ihr nicht an ihm vorbeigeht.
Wenn er es von euch Geschwindigkeit her schafft.
Da ging noch alles.
Aber Messi ist halt nochmal ein anderes Level, also ja. Damals.
Ja, das er der Einzige, der ihn schon dreimal an sich vorbei hat laufen lassen.
Was bist du damals in den ersten 30 gelaufen, Christian? Die ersten 30 Meter? Die ersten 30 Meter?
Ja, weiß ich nicht mehr, aber war okay.
Ja, hätte mich jetzt mal interessiert.
Regel Nummer 1 auf dem Bayern-Campus, wenn Uli Hoeneß kommt und dich nach Werten fragt, immer sagen, weiß ich gerade nicht. Die sind so gut, die habe ich vergessen. Ja, Christian.
Super.
Spannend.
Ach, Wahnsinn.
Das ist echt irre. Ach so, zwei Sachen habe ich noch. Also Felix Magath hatten wir übrigens auch schon, den hier im Podcast. Da waren wir ein bisschen verblüfft, weil der wirklich gesagt hat, dieser ganze Schwachsinn mit den Vitalwerten und so weiter, das braucht er nicht. Er sieht, wenn ein Spieler aus der Kabine kommt, ob der spielen kann oder nicht. Hast du da eine Haltung zu?
Ich sag mal so, ja, habe ich. Ich habe gerade noch mit meiner Mutter drüber diskutiert, weil es meine Beobachtung ist, gerade so jetzt im Unternehmermarkt, und das kannst du Copy-Paste wahrscheinlich auch im Fußball so machen. Und du bestätigst das eigentlich gerade mit Felix Magath-Geschichte. Es gibt so für mein Dafürhalten so die Menschen bis 30, so, mit denen kannst du so über alles sprechen: KI, Globalisierung, Programmierung, Unternehmertum und so weiter. Die sind schnell, die sind für alles offen. Und dann kommst du die Generation von mir, 40 plus, die sagen so, das sind so die, wo du so, den, so mit dem Arm winken, kennst du die so, ach, Scheißdreck, brauchen wir alles nicht. Instagram, so, ja, was soll der Blödsinn? Und das ist so krass, das ist im Fußball auch. Ja, es gibt halt die ältere Generation, die sagt, brauche ich alles nicht, Disziplin, hier diese dicken Bälle, wie heißen die denn?
Medizinbälle.
Meditorum, ja. Mit Disziplin kannst du mit einem Medizinball alles machen. Das sind die das so sagen. Und natürlich die anderen. Und die anderen, die halt auf Daten aufbauen. Ne? Und dann kommen wir wieder zu KI. Ich glaube, es gibt nicht richtig und falsch. Es gibt einfach so, man muss mit dem Zahn der Zeit einfach mitgehen. Und da gehören die technischen Möglichkeiten hinzu. Im Campus haben mir die Jungs gesagt, als ich vor 2 Wochen dieses Hallenturnier bei euch spielte, haben sie jetzt dieses KI-gesteuerte Modul, da kriegst du die Bälle von links und rechts und oben und unten und du musst dann schnell im Rücken schon schauen, wo ist dein Mitspieler. Das gab es ja alles früher noch nicht. Ne? Aber heute, wenn du mit Felix Magath drüber sprichst, dann winkt er ab. Ja, keine Frage. Aber wenn du dir nachher mal so einen Karl anschaust, der halt mit, wie alt ist denn der, 8, 16, 17, halt kognitiv im Kopf schon so schnell ist, weil seine Gehirnfunktion so ausgebildet ist durch dieses technische Training auf Basis der KI, da muss man halt schon sagen, irgendwie der Trend is your friend. Das ist übrigens ein Lieblingsspruch von Uli Hoeneß. Da muss man halt sagen, der Trend is your friend. Und dann nimmt man das halt mit. Und ich finde, man darf halt nicht abwinken, sondern muss offen immer für alles sein und no attachment for nothing. Amen.
Sehr gut. Und die letzte Abschlussfrage, wir haben eine Begegnung gehabt mit Mario Basler. Ich habe hier im Podcast erzählt, dass ich mal was moderiert habe, wo er sein Buch vorgestellt hat, was jetzt, sagen wir mal, vom intellektuellen Anspruch ein bisschen anders geartet ist als deins. Und da hat er vor Leuten...
Nicht lachen, Christian.
Versucht hat, sich das Lachen zu verkneifen, fand ich richtig geil. Fail, epic fail, mein Freund. Jedenfalls hat er da auf der Bühne sich mit Zuschauern angelegt und hat gesagt, er könne jetzt mit seinen 3 halben Bieren, die er schon weg hat, barfuß immer noch vom 16er drei Dinger oben in Zappen hauen. Und dann hat er das probiert und es ist nicht ein Ball aufs Tor gekommen. Und das haben wir hier erzählt, hatten das ausgeschnitten und so. Und dann und das war im Internet als Real, und da hat der offizielle Mario Basler-Account drunter geschrieben, und du bist hässlich. Und wir fragen uns seitdem, ob der das selber macht oder nicht. Und der einzige Fachmann, den wir jetzt gerade da haben, bist du. Wie ist dein Tipp? Was glaubst du? Schreibt er das selber? Steht er an der Bar? Ist selber in seinem Social Media und flippt dann so aus?
Also, ich sag mal so. Für was steht sein Buch?
Wie bitte?
Für was steht sein Buch?
Na, für komische Anekdoten und dass er immer der Geilste war, obwohl er getrunken und geraucht hat, ist, glaube ich, die Kurzzusammenfassung.
Okay.
Hast du das nie gelesen?
Das Buch heißt Eigentlich bin ich ein super Typ.
Ja, genau. Ist der Titel?
Eigentlich bin ich ein super Typ. So heißt das Buch.
Ja. Nein, ich glaube, es ist, glaube ich, immer ganz gut zu wissen, was man mitgeben will aus seinen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und wenn man halt sehr selbstbewusst ist immer noch aus dem Erlebten, was man so erlebt hat, dann finde ich das ja per se gut. Vielleicht hat es an dem Abend jetzt einfach nicht geklappt dann mit den Schüssen aufs Tor. Das kann auch mal. Nein, das kann ja mal passieren, aber wenn die Intention, finde ich jetzt, also jetzt mal Spaß beiseite, wenn die Intention einfach irgendwo aus einer Demut, und das meine ich so, wie ich sage, aus einer Demut oder aus einer Dankbarkeit heraus geboren wurde, dann kann so ein Buch auch mal, kann man das ja auch mal so ein bisschen überspitzt auch und ironisch halt rausbringen. Aber wie gesagt, die Intention dahinter zählt. Und wer sind wir alle schon? Wir machen alle Fehler, wir machen alle Sachen gut am Ende des Tages, fuck it. Ja. Aber
wen von uns beiden hat er gemeint?
Die Frage, lass mich
das. Ob er es selber ist, ob er das selber macht.
Also, ich glaube, er hat es selber geschrieben, ja klar.
Und wen hat er gemeint? Danny oder mich?
So ist
du bist hässlich.
Euch beiden.
Hey, Christian.
Christian, Spitzentyp.
Nein, ich habe mit Mario auch noch zusammengespielt. Also, er hatte richtig einen geilen rechten Fuß. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht war er einfach gerade ein bisschen
schlecht drauf.
Traurig, dass ihr ihm so ein Reel gemacht habt.
Ja, es war aber auch kein Böses. Wir haben halt lediglich gesagt, dass es halt komisch ist, auch gerade wenn man mit jungen Menschen unterwegs ist, dieses Glorifizieren von nicht trainieren und nur geil sein müssen und so weiter. Aber da werde ich dich jetzt auch nicht dazu bringen, irgendwie ein Statement noch rauszuhauen. Danke dafür. Also ich für meinen Teil, Danny, du kannst es gerne dann beschließen, würde immer gern für diesen wunderbaren Podcast Christian dahingehend danken, dass ich ihm immer den Lucio machen würde, wenn er mal jemanden laufen lässt im Rücken. Es würde nicht so gut ausgehen. Würde nicht so gut ausgehen wie bei Lucio. Was sagst du?
Dann kommentierst du bei mir einfach 0-4 bei irgendwo rein. 0-4, da weiß ich
0-4.
Nicht.
Jetzt schreibe ich nur noch 0-4 drunter und ich bin Christian vorne der, den du immer anspielen kannst, so wie Miro flach oder Luca Toni auf dem Kopf, der würde ich sein.
Genau. Du erkennst Danny an dem Bauch, an dem Nutella-Bauch.
An der Schnelligkeit, an der Spritzigkeit.
Trotzdem, ja. Also zumindest zwischen 11er und 16er war er richtig spritzig.
Der Kugelblitz. Sind wir wieder bei Ailton. Christian, so. Ganz lieben Dank.
Danke.
Das hat mega viel Spaß gemacht.
Gänsehautfolge. Also so gerade Top 1 bei uns. Und so soll das auch mit deinem Buch laufen. Vielen Dank. Empfehlung ist ausgesprochen. Liebe Grüße und immer weiter. Pass auf dich auf.
Nana, Grüße nach hoch zu euch. Ich freue mich. Bis bald. Bis nächstes Jahr. Ciao.
Ciao. Bye bye.
Tschö.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste du machen.
Musst du machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.